Ja, einen schönen guten Abend. So schön, euch wiederzusehen. In Israel gibt es zwei sehr bekannte Gewässer. Das eine ist der See Genezareth und das andere ist das Tote Meer. Und die sind grundverschieden. Sie haben gewisse Ähnlichkeiten. Der See Genezareth, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht. Ich muss ja immer viel nachlesen beim Vorbereiten. Der See Genezareth ist tatsächlich der tiefst gelegene Süßwassersee der Welt. Ja, also es heißt nicht der tiefste, das ist der Baikalsee, aber der tiefst gelegene, also die Oberfläche des See Genezareth ist der tiefste Süßwassersee. Und das Tote Meer ist auch sehr tief. Ja, noch 200 Meter tiefer, bei ungefähr 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Sie haben noch eine Gemeinsamkeit. Sie werden beide in der Hauptsache durch das Wasser des Jordan versorgt. Und trotzdem kann man wahrscheinlich keinen größeren Unterschied, kann ein Gewässer kaum unterschiedlicher sein als der See Genezareth und das Tote Meer. Wer schon mal in Israel war, der weiß, dass der See Genezareth Leben bedeutet. Ja, viel Fischreichtum, auch die Landwirtschaft, Großteile Israels leben sogar von diesem Süßwasserreservoir. Deswegen sind die Behörden sehr stark damit beschäftigt, auch diesen Wasserstand zu reglementieren. Und das Tote Meer ist so salzig, dass überhaupt kein Lebewesen, darf ich nicht sagen, es gibt Mikroorganismen, aber kein Fisch hat überhaupt eine Überlebenschance. Und deswegen heißt dieses Meer schon seit der Antike, damals wie heute, auch schon in der Bibel, das Tote Meer, weil Leben einfach bei 30% oder manchmal über 30% Salzgehalt ausgeschlossen ist. Zum Vergleich, das Mittelmeer hat einen Salzgehalt von 3,8% und das Tote Meer je nach Wetterlage über 32%. Was ist der Grund für diesen gravierenden Unterschied? Werden sie doch beide vom Jordan versorgt? Ich denke, ihr kennt die Antwort. Der See Genezareth speist sich durch das Wasser des Jordan, aber er gibt dieses Wasser des Jordan auch wieder ab. Das Tote Meer speist sich aus dem Wasser des Jordans, aber es behält alles für sich. Die einzige Art und Weise, wie das Tote Meer Wasser abgeben kann, ist durch Verdunstung. Es gibt keinen natürlichen Abfluss und deswegen versalzt es auch mehr und mehr. Und ich denke, dieses Bild kann man sehr gut auf die Gemeinde übertragen. Der Auftrag, der uns jetzt hier in dieser Jetztzeit gegeben wurde, ist, Jünger zu machen. Und wenn also das Evangelium, was wir empfangen haben, auch weiterzugeben. Und preis den Herrn, ja, dass du und ich heute hier sein dürfen, denn dass du heute hier sitzt, liegt daran, dass über tausende von Jahren Menschen vor uns treu waren, das Evangelium, was sie selbst empfangen haben, auch weiterzugeben. Und das bedeutet Leben. Und wenn wir aufhören, Jünger zu machen, dann können wir uns mit dem Toten Meer vergleichen, dann ist diese Gemeinde zum Sterben verurteilt. Wir gehen ja durch Merkmale, ich weiß nicht, ob das 12 Merkmale sind oder werden, keine Ahnung, ja, aber wir haben es einfach mal so genannt, 12 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Wir gehen durch diese Serie und das Thema heute Abend, eine gesunde Gemeinde macht Jünger für den Herrn. Und ich lese uns dazu einen sehr, sehr bekannten Text. Darauf soll der Abend aufbauen, aber längst nicht nur auf diesen Text und wollen uns dazu einige Gedanken machen. Matthäus 28, könnt ihr gerne aufschlagen. Die letzten Verse in dem Matthäusevangelium, nicht nur die letzten Verse im Matthäusevangelium, sondern auch buchstäblich die letzten Worte unseres Herrn. Und letzte Worte, das denke ich, darf ich so sagen, haben immer Gewicht. Der Herr sagt in Matthäus 28, Vers 19 und 20 folgendes. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lass uns nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du treu bist und Gemeinde baust bis zum heutigen Tag. Und du tust das, indem du Menschen in die Nachfolge rufst. Du tust das auch, indem wir ja Gehorsam leisten und dein Evangelium verkündigen, indem wir Jünger machen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, wenn wir heute Abend über dieses Merkmal einer gesunden Gemeinde nachdenken, dass wir Jünger machen sollen, dass ich das sage, was letztendlich dem Ratschluss deines Wortes entspricht. Dir zur Ehre und uns zum Segen und auch zur Ermahnung und zur Erbauung. Amen. Erst vor kurzem wollte mir ein Bruder im Gespräch deutlich machen, dass Matthäus 28 ja an die Apostel und nicht an die Gläubigen insgesamt gerichtet sei. Also die erste Frage, über die ich mit euch nachdenken möchte, ist, wer soll eigentlich evangelisieren? Ja, eine gesunde Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie evangelisiert, dass sie Jünger macht. Ich rede da noch konkreter über diesen vermeintlichen Unterschied, Evangelisation und Jünger machen. Aber die erste Frage, der wir uns zuwenden wollen, wer soll denn eigentlich diesen Auftrag erfüllen? Und in dem Zusammenhang hat ein Bruder neulich gesagt, naja, der Auftrag in Matthäus 28, der ist ja an die Apostel gerichtet. Gut, wahrscheinlich kann man nicht leugnen, dass der Herr Jesus in dem Moment wahrscheinlich tatsächlich zu seinen Jüngern geredet hat. Aber ist das wirklich so, dass wir daraus schlussfolgern dürfen, der Auftrag der Evangelisation geht nur an Spezialisten, also nur an die Apostel? Ich meine, das wäre sehr tragisch, weil dann gäbe es gar keine Evangelisation mehr nach 90 oder 100 nach Christus, weil dann ist auch der letzte Apostel gestorben. Aber dann sagt man vielleicht, naja, schau dir Epheser 4, Vers 11 an. Ja, Gott hat ja, oder der Herr hat seiner Gemeinde Apostel gegeben, aber auch weitere Gaben, wie zum Beispiel Propheten, Evangelisten und Hirtenlehrer. Ja, und deswegen ist doch Evangelisation bestimmt die Aufgabe von Spezialisten, die Menschen zum Glauben führen, und wir sollen einfach nur treu dem Herrn folgen. Gibt tatsächlich solche Auffassungen. Das ist nicht, Gott sei Dank, die Auffassung in unserer Gemeinde. Aber schaut, ich denke natürlich, es gibt die Gabe der Evangelisation oder des Evangelisten. Das können wir nicht leugnen. Also es gibt Menschen, die eine besondere Gabe haben, das Evangelium vielleicht auch an mehrere weiterzugeben. Aber ist es wirklich so, dass nur eine spezielle Gruppe den Auftrag zur Evangelisation erhalten hat? Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir am Anfang schon, dass ja, die Apostel eine wichtige Rolle gespielt haben, das Evangelium weiterzugeben. Ja, wenn ihr zum Beispiel den Apostel Petrus anschaut, ja, es wurde ja verheißen, dass dieses Evangelium sich ausbreiten soll, zuerst in Judäa, dann in Samaria und das bis ans Ende der Welt. Das hat der Herr Jesus seinen Aposteln gesagt, sie werden seine Zeugen sein. Und Petrus hat diesen besonderen Auftrag gehabt, dieses Evangelium buchstäblich aufzuschließen. Ja, deswegen, ihm wurden die Schlüssel gegeben, mit Schlüsseln schließt man in der Regel Türen, und Petrus hat tatsächlich, er war anwesend in Apostelgeschichte 2, als das Evangelium zu den Juden kam. Er war anwesend in Apostelgeschichte 8, als das Evangelium zu den Halbjuden, zu den Samaritern kam. Und er war es auch, der erst kommen musste in Apostelgeschichte 10, um dann über den Ungläubigen zu beten, dass auch sie den Heiligen Geist empfingen. Warum? Weil nach und nach das Evangelium aufgeschlossen wurde. Aber nach Apostelgeschichte 10 sehen wir überhaupt nicht mehr, dass es Petrus brauchte, ja, um das Evangelium einer neuen Gruppe aufzuschließen. Und in Apostelgeschichte 8 lesen wir, schlag das mal bitte auf, ja, um zu sehen, dass es keinesfalls so ist, dass die Evangelisation ausschließlich durch die Apostel erfolgt sei. Lest mal Apostelgeschichte 8, die ersten 4 Verse. Da lesen wir von der einsetzenden Verfolgung, die ihren Anfang mit der Steinigung des Stephanus fand. Und da heißt es dann, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein, also in die des Stephanus. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem, und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Und jetzt achtet auf Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Also da wird es ganz deutlich, das waren nicht einfach nur die Apostel, die evangelisiert haben und das Evangelium weitergegeben haben, sondern die zum Glauben gekommen waren. Die wurden zerstreut über ganz Jerusalem hinaus und so entstand die erste große Evangelisationsbewegung. Interessanterweise waren es ausgerechnet nicht die Apostel, die blieben nämlich in Jerusalem, sondern gerade die Zerstreuten, die das Wort verkündigten. Also hier wird deutlich, dass... Richtig, auch kein Apostel, ja, noch nicht einmal Ältester, war ein Diakon. Also da sehen wir, alle hatten den Auftrag und haben diesen Auftrag wahrgenommen, den großen Missionsbefehl auszuführen. Wenn wir dann weiterlesen in Apostelgeschichte 11, schlag mal ein paar Seiten weiter. Da heißt es dann in Apostelgeschichte 11, ab Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Also auch hier wird wieder deutlich, dass der große Missionsbefehl nicht einfach nur von den Leitern oder von sogenannten Evangelisten oder den Ältesten oder den Aposteln wahrgenommen wurde, sondern dass alle zum Glauben gekommenen Zeugnis abgelegt haben von der Hoffnung, die in ihnen wohnt. Und so ähnlich formuliert es dann auch der Apostel Petrus in seinem Brief. Schlag mal den ersten Petrusbrief auf, 1. Petrus 3, Vers 15. 1. Petrus 3, Vers 15, da schreibt Petrus, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also, es gab ganz sicher die spezielle Begabung des Evangelisten. Ja, denk nochmal an Epheser 4, Vers 11. Doch ohne Zweifel trägt jeder Christ, auch du und ich, die Verantwortung, Rechenschaft ablegen zu können von der Hoffnung des Evangeliums, das in uns wohnt. Das führt uns zu der nächsten Frage. Ja, was genau bedeutet dann eigentlich Evangelisation? Und ich möchte die Frage, was genau bedeutet Evangelisation, insofern behandeln, indem wir verschiedene Missverständnisse oder versuchen jedenfalls mit verschiedenen Missverständnissen aufzuräumen. Der erste Punkt, den ich dazu anführen möchte, ist, Evangelisation bedeutet nicht, den Menschen eine Botschaft aufzudrängen. Noch einmal, Evangelisation bedeutet nicht, den Menschen eine Botschaft aufzudrängen. Ja, wer Evangelisation so versteht, dass man Menschen dazu bringen muss, das Evangelium irgendwie anzunehmen, der unterliegt unweigerlich dem Missverständnis zu glauben, er könnte Menschen letztendlich auch beeinflussen, sie dahin zu bringen, das Evangelium anzunehmen. Doch laut der Bibel kommt die Frucht der Evangelisation nicht aus schlauen Techniken und nicht aus unserer, noch nicht mal aus unserer persönlichen Leidenschaft für Christus, sondern die Frucht kommt allein aus Gott. Schlag dazu mal 1. Korinther 3 auf. Also ich schicke euch heute Abend, weil es halt nun mal tatsächlich eine thematische Botschaft ist, hin und her. Aber ihr werdet sehen, wir kommen immer wieder zurück dann zu Matthäus 28. In 1. Korinther 3, ja, der Kontext muss man ja zugegebenermaßen darauf hinweisen, war Zerteilung unter den Korinthern. Worüber geschah denn die Zerteilung? Ja, weil sie so stolz waren. Ja, so stolz auf ihre Leiter, so stolz auf die, die gearbeitet haben und auch so stolz auf verschiedene Meinungsführer. Und in dem Kontext klärt Paulus, 1. Korinther 3, Vers 5, was ist denn Apollos und was ist denn Paulus? Diener, das sind Diener, durch die ihr gläubig geworden seid und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Also Diener heißt, es sind Werkzeuge. Das sind nicht die Chefs, das sind nicht die, die geflissentlich argumentiert haben oder überzeugt haben. Es waren einfach Diener, durch die sie zum Glauben gekommen sind. Und wie sind sie wirklich zum Glauben gekommen? Durch den Herrn, wie er es jedem gegeben hat. Und das erklärt dann Paulus nochmal, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Oder Apostelgeschichte 13, Vers 48. Schlag mal Apostelgeschichte 13 auf. Ja, das ist Apostelgeschichte 13, Vers 48. Da heißt es, als aber die aus der Nation es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten wer? Die, die mit der richtigen Technik und der richtigen Ansprache überzeugt wurden. Nein, es glaubten diejenigen, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Ohne Zweifel trifft uns die Verantwortung, das Evangelium, also die gute Nachricht, weiterzusagen. Aber das darf uns nicht zu dem Missverständnis leiten, dass wir diejenigen wären, die Menschen bekehren bzw. bekehren könnten. Wenn wir zu dem Missverständnis kommen, dann laufen wir Gefahr, die Botschaft des Evangeliums abzuschwächen oder sogar zu verwässern, damit es die Chance erhöht, dass mein Gegenüber das Evangelium annimmt. Schaut mal, wie Paulus über seinen Dienst der Evangelisation gesprochen hat. Schlagt mal 2. Korinther 2 dazu auf. 2. Korinther 2, ab Vers 15. Und damit bezeichnet er übrigens nicht nur seinen Dienst, finde ich immer interessant. Paulus redet sehr häufig in der Wir-Form, sondern den Dienst seines ganzen Teams. Ja. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden. Wir sind ein Wohlgeruch für Gott unter denen, die errettet werden. Und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch zum Tod, zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Seht ihr, wie Paulus evangelisiert hat? Ja, er hat sich nicht versuchen lassen, damit das Evangelium irgendwie annehmbarer wird, die Latte etwas tiefer zu legen, irgendwie ja das Evangelium mit mehr Effekt, mit mehr Überzeugungskraft, mit den richtigen Methoden, mit mehr Rhetorik zu verkündigen, sondern Paulus hat einfach nur das Evangelium treu verkündigt. Er hat nicht zwei verschiedene Botschaften gehabt. Eine für die, die gerettet werden zum Wohlgeruch und den anderen, die verloren gehen, zum Gestank des Todes. Er hat nur eine Botschaft. Er unterscheidet auch nicht, das dürfen wir uns auch sagen, zwischen den Erwählten und den Nicht-Erwählten. Als könnte man irgendwie das T-Shirt vom Leib reißen und auf der Brust oder auf der Rückseite erkennen, ah, das ist das Kreuz, also dem darf ich jetzt das Evangelium sagen. Nein, Paulus hat einfach allen Menschen das Evangelium verkündigt. Und Gott hat nachher für den Unterschied gesorgt. Für den einen war diese Verkündigung ein Wohlgeruch zum Leben und für die anderen war es ein Gestank zum Tod. Er predigt das gleiche Evangelium. Die Reaktion, obwohl es die gleiche Botschaft war, war ganz unterschiedlich. Warum? Weil eben das Evangelium für die einen ein Geruch des Lebens und für die anderen ein Gestank des Todes ist. Das gleiche Prinzip lehrte Herr Jesus auch in Matthäus 13 von diesem vierfältigen Acker. Ich denke, ihr kennt alle dieses Gleichnis, ist sehr ausführlich auch erklärt durch den Herrn selbst. Das ist der gleiche Bauer. Das ist der gleiche Samen. Das ist die gleiche Art und Weise, wie der Samen ausgebracht wird. Zumindest wird da kein Unterschied gemacht. Der Unterschied liegt im Boden. Das ist ganz klar. Erkennt ihr das? Die einen, ja, und die anderen, die einen nehmen ihn auf und die anderen eben nicht. Aber die Botschaft des Evangeliums ist immer die gleiche. Und obwohl alle dieselbe Botschaft hören, nehmen die einen das an und die anderen nicht. Um es anders auszudrücken, wir dürfen die Richtigkeit dieser Botschaft und auch den Erfolg unserer Evangelisation nicht an den Ergebnissen messen. Und das ist uns so gemein, ja, gerade in unserer westlichen Welt. Ja, da wird ja alles am Erfolg gemessen, oder? Deswegen, das ist jetzt vielleicht kein so gutes Beispiel, aber deswegen haben wir auch so böswillige Worte wie Herdprämie geschaffen. Weil diese Frauen sind ja offensichtlich wirtschaftlich überhaupt nicht produktiv, oder? Die werden sogar noch mit einer Herdprämie ausgestattet, um zu Hause zu bleiben. So ist unser Denken in unserer westlichen Welt und das hält auch bei uns Christen Einzug, dass wir denken, Evangelisation ist nur dann wertvoll, wenn tatsächlich auch hinten was rauskommt, ein Ergebnis. Aber das stimmt nicht. Erfolgreiche Evangelisation hängt nicht von dem Ergebnis, also von der Anzahl der Bekehrungen ab, sondern erfolgreiche Evangelisation hängt wie bei Paulus von unserer Treue dem Evangelium gegenüber ab. Wenn wir treu verkündigen, was Gott getan hat, das ist erfolgreiche Evangelisation. Egal, was Gott nachher mit dieser Botschaft tut. Ja, wenn er die einen zu sich zieht und rettet und ihnen die Augen öffnet, preist den Herrn. Und wenn das bei anderen nicht geschieht, ja, dann liegt es nicht an uns, ja, sondern an jedem Einzelnen. Ich denke, wenn wir hier nicht klar denken, dann können wir auch zu einer, gerade bei uns, wo das Evangelium wirklich nicht gerade auf äußerst fruchtbaren Boden heute fällt. Wir hatten auch unsere Zeit. Ja, der Geist weht, wo er will. Vor 500 Jahren war hier wirklich Erweckung und nicht nur vor 500 Jahren. In Teilen Deutschlands gab es immer wieder echte Erweckungen. Aber heute können wir nicht gerade von Erweckung sprechen. Das soll uns aber, wenn wir so Evangelisation definieren, wenn wir es an der Frucht messen, ja, was dabei hinten rauskommt, dann kann uns das extrem entmutigen. Aber die erfolgreiche Evangelisation hängt nicht von der Anzahl der Bekehrungen ab, sondern es hängt von der Treue und dem Wort Gottes gegenüber ab. Ja, ich glaube, dieses Missverständnis wird auch dadurch geschürt, dass wir überhaupt denken, ich komme da später nochmal drauf, die Errettung wäre das Endziel des Menschen. Versteht? Ja, so bin ich die ersten Jahre meines Gläubigseins unterwegs gewesen und auch so unterwiesen worden. Das Wichtigste im Leben eines Menschen ist es, dass er gerettet wird. Natürlich entscheidet das über ewiges Leben und ewige Verlorenheit, das ist keine Frage. Aber wenn das wirklich der Sinn des Lebens wäre, also ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, und das ist ein grobes Missverständnis, wenn das der Sinn des Lebens wäre, das habe ich euch schon oft gesagt, dann hätten Adam und Eva vor ihrem Fall noch gar keinen Sinn gehabt. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist Gott. Ja, seine Größe, seine Herrlichkeit. Ihn kennenlernen, sich an ihm freuen, ja, um seinetwillen leben. Das ist der Sinn des Lebens. Aber wenn wir die Errettung als das Endziel des Menschen verklären, ja, also auch wieder letztendlich bei seinen Bedürfnissen deswegen anfangen, dann kommen wir auch sehr schnell zu einer falschen Evangeliumsverkündigung. Kolosser 1, Vers 16. Aus ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Das ist der Sinn des Lebens. Alles ist aus Gott, alles ist durch Gott, alles ist zu Gott. Und das Gleiche sagt Paulus interessanterweise auch in seiner langen Diskussion ums Evangelium im Römerbrief. Ja, die ersten 11 Kapitel sind ja die ausführlichste Diskussion des Evangeliums im Neuen Testament. Und am Ende dieser Beschreibung des Evangeliums im Römerbrief, zu was für einem Schluss kommt er dann? O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Also das Evangelium ist nicht einfach nur zur Rettung von Menschen. Das Evangelium, am Evangelium kannst du die Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes erkennen. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es ist ihm vergolten worden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Je treuer und regelmäßiger wir die gute Nachricht vom stellvertretenden Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha für Sünder proklamieren, umso mehr wird Gott verherrlicht. Und das ist erfolgreiche Evangelisation, unabhängig von den Ergebnissen. Könnt ihr folgen? Ja, jedes Mal, wenn du deinem Arbeitskollegen das Evangelium bezeugst, sagst du, wer Gott ist, indem er, was er getan hat, dass er bereit war, für Sünder sein Leben zu geben, was unglaublich ist. Und das ist erfolgreiche Evangelisation. Damit hast du Gott verherrlicht. Und was er dann daraus macht, ist allein Gottes Sache. Wir kommen nochmal auf diesen Punkt zurück. Ich will noch auf ein zweites Missverständnis eingehen, was Evangelisation nicht ist. Evangelisation ist auch nicht einfach nur Zeugnis geben. Bitte versteht mich nicht falsch. Teil der Evangelisation kann auch bedeuten, dass man persönliches Zeugnis gibt. Das ist keine Frage. Und ich muss euch sagen, für mich ist das Schönste an den Taufgottesdiensten nicht unbedingt die Predigt, sondern meistens das Zeugnis, wie Gott Menschen in seine Nachfolge gerufen hat. Das ist echt ein Höhepunkt in diesen Taufgottesdiensten. Und trotzdem müssen wir aufpassen, das Zeugnis geben nicht mit Evangelisation oder mit Jüngermachen zu verwechseln. Das heißt nämlich noch nicht automatisch, dass wir auch sagen, was das Kreuz für unseren Gesprächspartner bedeutet. Versteht ihr? Beim Zeugnisgeben erzählen wir davon, was das Kreuz für mich bedeutet hat. Aber das redet noch reichlich wenig davon, was das Kreuz auch für den anderen bedeutet. Weil wir leben ja buchstäblich in einer postmodernen Welt. Und in der postmodernen Welt ist es sehr üblich, dass der Gesprächspartner dann denkt, naja, Simon, wenn es dir geholfen hat, ich freue mich sogar für dich. Aber es fordert ihn überhaupt nicht heraus. Versteht ihr? Und so kannst du dein Leben lang Zeugnis geben von dem, was Gott für dich in Christus getan hat, aber es trifft gerade in der postmodernen Welt auf 0,0 Reaktion. Das kann ein Teil von Evangelisation sein, aber das für sich genommen ist noch nicht Evangelisation. Ja, der andere, der denkt dann vielleicht, na, das ist schön, wenn es dir geholfen hat. Ja, was immer hilft, ist gut in der postmodernen Welt. Mir hat halt Buddha geholfen oder mein anderes esoterisches Denken. Das reicht nicht. Das Evangelium ist mehr als das. Ja, das Evangelium, ich habe es ja eben schon mal gesagt, die umfangreichste Abhandlung des Evangeliums finden wir im Römerbrief. Und offensichtlich kann man das Evangelium auch nicht, da komme ich dann nachher nochmal drauf, auf einfach nur diese vier geistlichen Gesetze reduzieren. Ja, wenn es so einfach wäre, dann wäre Paulus ein bisschen schneller fertig gewesen, als 11 Kapitel den Gläubigen zu schreiben. Okay? Aber diese vollumfänglichste Diskussion des Evangeliums im Römerbrief, wisst ihr, in was für eine Klammer das eingefügt ist? Schlagt mal selbst auf, Römer 1, Vers 5. Römer 1, Vers 5. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Das ist ein Wort, was für mein Dafürhalten in der heutigen Evangeliumsverkündigung fast völlig ausgeblendet wird. Heute wird oft evangelisiert nach dem Schema, gib Jesus eine Chance. Das tut eigentlich schon richtig weh. Das ist schon fast ketzerisch. Der Herr Jesus braucht keine Chance. Du brauchst eine Chance. Und Christus hat sie dir gegeben. Und wie kannst du an Christus, an so einem Heil vorübergehen, wenn der Schöpfer selbst sein Leben für dich gibt? Merkt ihr, das mündet sofort mehr als einfach nur in Zeugnis geben. Paulus sagt, Gott hat uns das Evangelium und allen Nationen zum Glaubensgehorsam verordnet. Das redet ganz anders als gib Jesus eine Chance. Es gibt keinen Plan B, es gibt keine Alternative. Und mit dem Nachdruck müssen wir evangelisieren. Evangelisation bedeutet, auch was Unbequemes zu sagen. Der Herr Jesus hat diesen Allgenugsamkeitsanspruch. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Punkt. Nee, er geht weiter. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wird das durch einfaches Zeugnis geben deutlich? Meistens Nicht unbedingt. Kann sein, ja, dass dein Zeugnis auch das enthält, aber nicht unbedingt. Es gibt, ihr Lieben, nur einen Gott. Es gibt nur eine Schöpfung. Es gibt nur einen Sinn im Leben. Und deswegen, ich wollte ja von der Klammer reden, bevor ich hier noch weitermache. Also Römer 1, Vers 5. Und dann schlagt man das Ende auf von dieser Abhandlung des Evangeliums. Römer 16, Vers 26. Also am Anfang, in Vers 5, redet er davon, dass das Evangelium zum Glaubensgehorsam verordnet worden ist. Und jetzt ist es offenbar, Vers 26 von Römer 16. Jetzt aber ist dieses Evangelium offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden. Boah, ich frage mich wirklich, und ich habe neulich im Gespräch mit Brüdern, die sich in Deutschland sehr gut auskennen, ich habe wirklich ihnen die Frage gestellt, und ich will nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, aber ich habe ihnen die Frage gestellt, wo gibt es heute noch Evangelisten, die wir einladen können, die so evangelisieren? Ich sage nicht, dass sie es lieblos machen sollen. Keine Frage, ja. Wir sind Selbstbegnadigte. Wie steht es mir zu, über jemanden draußen, der den Herrn noch nicht erkannt hat, irgendwie abfällig zu denken oder zu reden? Ich bin ja nicht besser, ich bin ja nur besser dran. Versteht? Ja, also schon mit Liebe. Aber es muss auch, wie wir mal in der Predigt ja gesagt haben, es muss auch mit Autorität verkündigt werden, das Evangelium. Zum Glaubensgehorsam ist es verordnet worden. Und nicht irgendwie so, naja, nach der Masche, mir hat's geholfen, vielleicht hilft's dir ja auch. Oder bitte, bitte nimm Jesus an und Farbe kommt in dein Leben. Ja, es gibt nur einen Schöpfer. Es gibt nur eine Schöpfung. Es gibt nur einen Sinn des Lebens. Ja, das war so interessant. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt gut nacherzählen kann. Ich war oder durfte letztes Wochenende da in Hamburg bei dieser Basisschulung vom NBS mitwirken. Und dann haben wir als Beispiel für biblische Seelsorge von sexueller Reinheit gesprochen. So gerafft, nicht so ausführlich, wie wir das schon mal unter den Männern hier in der Gemeinde gemacht haben, sondern nur gerafft. Und dann kamen wir aber auch an den Punkt, dass wahrer Genuss in der Sexualität nur dann zu finden ist, wenn man sich selbst hingibt. 1. Korinther 7, Vers 4, der Mann verfügt nicht über sich selbst, sondern die Frau. Ebenso verfügt auch die Frau nicht über einen eigenen Leib, also alles, was an der Frau sexuell ist, sondern der Mann. Und das redet von diesem Grundprinzip von Gott geschenkter Sexualität. Wahren Genuss, habe ich dann dort sagen können, werden wir nur erleben, also der erste Sinn von Sexualität, das war der Punkt, war zur Verherrlichung Gottes. Was bitteschön ist daran böse oder schmutzig oder selbstsüchtig, wenn ich einem anderen selbstlos diene, wenn ich alles daran setze, als erstes für den anderen zu leben, auch im Punkto Sexualität in der Ehe. Da ist nichts selbstsüchtig dran, da ist nichts böse, nichts schmutzig dran, das ist Gottesdienst. Das ist sogar ein Beispiel fürs Evangelium, weil wenn du deine Frau dann 30 Jahre lang kennst und willst dir immer noch selbstlos dienen, obwohl sie auch vieles nicht so ganz richtig gemacht hat und du sie jetzt besser kennst als am Tag, wo du Ja gesagt hast und ihr trotzdem dienst, dann bist du ein Beispiel fürs Evangelium. Weil Christus hat genau das mit uns gemacht. Er wusste, was für ein Schmutz in uns ist und hat trotzdem sein Leben für uns gegeben. Okay, also das ist der erste Sinn. Aber der zweite Sinn, und nicht aber, und der zweite Sinn von biblischer Sexualität ist, es ist uns zum Genuss gegeben. Aber diesen Genuss werden wir nur erleben, wenn wir tatsächlich als erstes nach dem anderen trachten. Ja, wenn jeder selbstsüchtig nur nach seiner eigenen Befriedigung trachtet, also das, was viele vorher schon praktiziert haben, Selbstbefriedigung, dann ist das nachher nur Selbstbefriedigung zu zweit. So, und dann waren wir an dem Punkt, und dann sagte eine Schwester, die hat sich gemeldet und hat gesagt, das können ja nur Christen erleben, hat sie folgerichtig gesagt. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich können es nur Christen erleben. Die Welt in ihrer Perversität zieht nämlich genau in die ganz andere Richtung. Ja, versucht immer mehr auszubeuten, immer mehr perversere Praktiken anzuwenden, um irgendwie zu einem höheren Genuss zu kommen. Aber das ist Gottes Ökonomie. Du musst sterben, bevor du lebst. Das ist im Evangelium so und das ist auch in der Sexualität so. Ja, das kann man nur als wirklich höchsten Genuss erleben, wenn man selbstlos dient. Und dann sagte diese Schwester, das können ja nur Christen erleben. Und da haben wir dann einen kurzen Moment darüber geredet und ich hoffe, ich kann das jetzt deutlich machen. Ihr Lieben, wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, Naja, das ist halt einfach nur für eine Gruppe von Menschen. Ja, das Evangelium ist nur für die Christen oder ja, oder wir spielen irgendwie eine Sonderrolle. Es ist mir schon klar, dass leider nur sehr wenige Menschen wirklich Buße tun, glauben, umkehren und das Evangelium annehmen. Aber ihr Lieben, es muss uns ganz klar sein, es gibt keinen Plan B. Gott will, dass alle Menschen, ich sage das jetzt mal ein bisschen im Kontext, Gott will, dass alle Menschen den höchsten Genuss in ihrer Sexualität erleben. Und es geht nun mal nur über das Evangelium. Das geht nur über wirklich die Selbstlosigkeit, über den eigenen Zerbruch. Versteht ihr? Das ist kein exklusives Denken reserviert nur für die Christen. Das ganze Leben für alle Menschen auf der ganzen Welt macht nur Sinn, wenn sie Christus kennen. Und wenn sie für Christus leben und nicht mehr für sich selbst leben. Wenn dieser Machtwechsel stattgefunden hat, der seit dem Sündenfall begonnen hat, dieser Machtkampf. Ich will zu meiner Verherrlichung leben. Ich will groß rauskommen. Mein Reich komme. Mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dieser Kampf muss enden und er fängt ultimativ am Kreuz an zu enden, wenn ich auf die Knie gehe. Für alle Menschen gilt das. Und dann kann man erst das wahre Leben leben. Man darf nicht denken, oh, das ist jetzt nur für ein paar Christen vorbehalten, das wahre Leben. Nein, das soll für alle da sein. Und deswegen müssen wir mit Nachdruck, aber ohne es zu verwässern, das Evangelium weitergeben. Und Gott ist derjenige, der die Frucht schenkt. Das Evangelium ist nicht eine Option unter vielen, wie man irgendwie glücklich werden kann. Und das wird leider beim persönlichen Zeugnis geben, so kommuniziert, ja, so wird, das kann unterschwellig da drin stecken, ja, mir hat's geholfen, ja, vielleicht erweckt's hier irgendwie dein Interesse. Wir sollten weitergehen bei der Evangelisationsverkündigung. Die Nationen haben's zum Glaubensgehorsam verordnet bekommen. Und so, mit diesem Anspruch, muss das Evangelium auch in aller Liebe, ja, in aller Demut, weil wer sind wir? Ja, wir haben's ja erkannt, wer wir wirklich sind. Und in dieser Demut, und wer wir ohne Christus wären. In dieser Demut müssen wir das Evangelium weitergeben. Noch zwei weitere kurze Missverständnisse. Evangelisation, drittens, bedeutet auch nicht, sich sozial oder politisch zu engagieren. Das sage ich nur deswegen, weil das in der heutigen Zeit sehr modern geworden ist. Ja, vielleicht hat einer schon mal was vom emergenten Ansatz, von emergenten Gemeinden oder vom emergenten Evangelium gehört. Also nach dem Anspruch, ja, wir müssen raus und müssen die Welt verbessern. Ja, müssen ihr zeigen, wie gut das eigentlich sein könnte. Wenn wir uns doch nur nach den guten Regeln Gottes richten. Aber ihr Lieben, Evangelisation ist, das ist nicht schlecht, sich auch sozial zu engagieren, das ist gar keine Frage. Aber Luther würde sagen, was hilft der Seele, wenn sie fett, faul und satt in die Hölle fährt? Versteht? Ja, wir müssen den Menschen das Evangelium sagen. Und das Evangelium sagen bedeutet, ja, sie sind verloren, sie sind Feinde Gottes und Gott ist ihnen, obwohl sie Feinde sind, ist ihnen nachgegangen in seinem Sohn Jesus Christus bis zum Tod am Kreuz, um Sünde zu sühnen. Sünde braucht Sühnung. Und Gott selbst hat sein eigenes Opfer, sein eigenes Leben gebracht, um Sünde zu sühnen. Aber nicht einfach nur rausgehen, um die Welt zu verbessern. Tatsächlich wird die Welt dann verbessert, wenn Männer und Frauen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen und dann ein anderes Leben leben. Versteht ihr? Das ist wahre Weltverbesserung. Das andere, das ist einfach nur Verhaltenstherapie. Dann werden die zu ein bisschen besseren Menschen und sterben dann doch in der Ewigkeit ohne Christus. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag, ja, wenn sich Einzelne politisch engagieren, ist alles gut. Ja, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen ist, sage ich jetzt mal ganz frech und etwas aus dem Kontext gerissen mit Paulus. Aber das ist nicht das, wir leben für einen anderen Herrn und für ein anderes Reich. Das ist nicht der Grundauftrag, für den wir leben. Und wenn Menschen dann zum Glauben kommen, dann wird die Welt an dem Ort auch eine bessere Welt sein. Keine Frage. Das Evangelium ist dann nicht mehr der stärkste Ausdruck für das absolut heilige und gleichsam barmherzige Wesen Gottes, sondern es wird dann zu einem Therapiemodell für ein sorgenfreies und erfülltes Leben des Menschen, wenn wir einfach nur rausgehen und versuchen, die Welt zu verbessern. Die größte Not besteht nicht in zwischenmenschlichen Problemen, in sozialen Nöten, in sozialer Ungerechtigkeit, wenn ich das so sagen darf, leider da, wo die Kirche heute den Schwerpunkt setzt, leider, ich sage das mit aller Vorsicht, sondern das größte Problem ist nicht horizontaler Natur. Das größte Problem des Menschen ist vertikaler Natur. Wir sind Feinde Gottes. Und Gott hat sein Leben für uns gegeben in Jesus Christus, als wir seine Feinde waren. Das ist das Evangelium. Und noch ein letztes Missverständnis. Evangelisation bedeutet auch nicht einfach nur den Glauben zu verteidigen. Ja, ihr habt vielleicht das Wort Apologetik schon mal gehört. Und manche denken, Evangelisation oder den großen Missionsbefehl erfüllen besteht darin, indem ich nur gut für den Glauben kämpfe und den Glauben verteidige. Das kann Teil der Evangelisation sein. Aber Apologetik im Kern räumt Steine auf dem Weg zum Glauben. Aber das ist nicht der Glaube, das ist nicht das Evangelium. Ja, die Apologetik, es ist gut, ja, apologetisch unterwegs zu sein. Es ist gut, über die Anfänge der Welt zu diskutieren oder auch über wissenschaftliche Dinge zu diskutieren oder über Wunder zu diskutieren. Ist alles gut. Aber das ist noch nicht wirklich Evangelisation. Apologetik ist eine, das finde ich eine gute Definition, das ist keine Definition, aber eine gute Beschreibung. Apologetik ist eine Reaktion auf die Rebellion des Menschen. Richtig? Wenn der Mensch nicht so rebellisch wäre, gäbe es gar keine Apologetik, gar keine Verteidigung des Glaubens. Aber Evangelisation ist eine Reaktion nicht auf die Rebellion des Menschen, sondern eine Reaktion auf den Auftrag Gottes. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Taufend und lehrend, dass sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. Versteht? Apologetik entspringt der Rebellion des Menschen. Evangelisation entspringt dem Auftrag Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzusagen. Spätestens an der Stelle sollten wir jetzt einen neuen Hauptpunkt aufmachen und die Frage stellen, ja, was ist denn dann Evangelisation? Gemäß der Bibel lässt sich Evangelisation nicht anhand, das haben wir gesehen, von Ergebnissen und auch nicht von Methoden definieren, sondern aufgrund der Treue zur Verkündigung der Schrift. Ja, das habe ich eben schon gesagt, in der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir mehrere Begebenheiten von Paulus, wo er treu das Evangelium verkündigt hat. Er hat evangelisiert, er hat seinen Auftrag wahrgenommen, aber wenig Menschen sind zu Glauben gekommen. Und in der Kirchengeschichte könnte ich euch Dutzende Beispiele von treuen Männern und Frauen aufzählen, die teilweise sogar ihr ganzes Leben lang evangelisiert haben, ohne irgendeine Frucht zu sehen. Das ist nicht Evangelisation. John Stott hat auch in 1974 auf der Lausanne-Konferenz Evangelisation so beschrieben: Evangelisation bedeutet nicht, Bekehrte zu machen, sondern einfach, ganz abgesehen von den Ergebnissen, die gute Nachricht zu verkündigen. Auf dieser Konferenz wurde Evangelisieren wie folgt definiert: Evangelisation heißt die Verbreitung der guten Nachricht, dass Jesus Christus gemäß der Schrift für unsere Sünden gestorben und von den Toten auferstanden ist. Und dass er als der mächtige Herr nun allen, die Buße tun und zum Glauben kommen, die Vergebung der Sünden und die befreiende Gabe des Heiligen Geistes anbietet. Ich würde gern euch auf den Korintherbrief hinweisen, nochmal auf 1. Korinther 15, weil da fasst Paulus eigentlich den Kern seiner Evangelisationsbemühungen wie folgt zusammen. 1. Korinther 15, die Verse 3 und 4. Da steht, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist aber eigentlich ziemlich einfach und fast ein bisschen zu schmal für eine vollständige Evangeliumsverkündigung, dann achtet bitte ganz besonders auf jedes einzelne Wort. Es ist nicht irgendjemand gestorben. Es ist Christus gestorben. Christus ist das neutestamentliche Wort für den alttestamentlichen Messias. Versteht, was das für ein Anspruch ist? Die ganzen Prophezeiungen des Alten Testaments für den Messias sind in Christus, in seinem Kommen, Sterben und Auferstehen erfüllt. Dieser Christus muss verkündigt werden. Also ist nicht irgendjemand gestorben, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gestorben. Es redet von dem Sohn Gottes als dem höchstmöglichen Opfer. Und er ist auch nicht für irgendetwas gestorben, er ist für unsere Sünden gestorben. Und das redet von der Verlorenheit und der Feindschaft gegenüber Gott. Wenn die Evangeliumsverkündigung nicht mehr von Sünde redet, hat es nichts mehr mit dem Evangelium zu tun. Ja, ich habe das Zitat mir leider nicht aufgeschrieben, aber in der Vorbereitung, er lebt schon nicht mehr, er ist gestorben. Robert Schuller war einer der bekanntesten Vertreter dieses Wohlstandsevangeliums, ja, was er in seiner Crystal Cathedral, die heute längst pleite gegangen ist, mit viel Pomp und Aufwand verkündigt hat. Und er hat das Wort geprägt, ich kann es jetzt nur noch sinngemäß sagen, es ist der größtmögliche Schaden gewesen, dass man Menschen versucht hat einzureden, sie seien Sünder und bräuchten Erlösung durch einen lebendigen Gott. Ist kein Wunder. Das ist nur das Ende einer langen, schrecklichen Entwicklung, wenn man glaubt, Evangelisation bedeutet, Menschen zu bekehren, Menschen irgendwie für die Botschaft zu gewinnen. Dann wird die Botschaft irgendwann mal nicht nur verwässert, sie wird sogar pervertiert, das heißt auf den Kopf gestellt. Diese zwei Verse von Paulus zeigen auch, dass er nach den Schriften gestorben ist. Also es ist der lange erwartete, es ist nicht irgendjemand, sondern der lange erwartete Christus und damit das einzig annehmbare Sühneopfer für Schuld, das von jedem angenommen werden muss. Das wahre Evangelium bedeutet auch, dass wir weiter sagen, dass Christus begraben und auferstanden ist. Das ist auch wichtig, dass man den Menschen deutlich macht, dass dieser Christus wirklich gestorben ist, weil Sünde braucht Strafe und die Strafe für Sünde ist Tod, aber dass Christus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er um unserer Rechtfertigung willen auch auferstanden ist. Das heißt, dass es Hoffnung gibt, dass es wirklich Versöhnung gibt. Wenn das Opfer, was Christus gebracht hat, nicht ausreichend gewesen wäre, also sprich, wenn er für seine eigene Schuld hätte sterben müssen, dann wäre er im Tod geblieben. Aber Gott hat Christus auferweckt und das bedeutet, er hat das Opfer angenommen. Und deswegen rechnet er dir die Schuld jetzt nicht mehr zu. Ja, deine ganze Schuld, 2. Korinther 5, Vers 21, auf Christus und seine ganze Gerechtigkeit, da haben wir in den letzten Predigten und Bibelstunden vorhin gesprochen, ja, ist das Geschenk für dich. Das passiert tatsächlich in der Wiedergeburt. Er wurde auferweckt nach den Schriften. Und das redet davon, dass das Evangelium geglaubt werden muss. Es ist einmalig und alternativlos. Ein Autor hat dies mit folgenden Worten zusammengefasst. Evangelisation heißt nicht, Proselyten zu machen. Es ist auch nicht das Überreden von Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Es heißt nicht, zu beweisen, dass Gott existiert oder gute Argumente für die Wahrheit des Christentums vorzubringen. Es heißt auch nicht, jemanden zu einer Veranstaltung einzuladen. Auch nicht, das Dilemma unserer Zeit offen zu legen. Also die soziale Ungerechtigkeit, oder Interesse am Christentum zu wecken. Es heißt auch nicht, einen Jesus-rettet-Button am Revers zu tragen. Manches davon ist am rechten Ort gut und richtig, doch nichts davon sollte mit Evangelisation verwechselt werden. Evangelisation heißt, dass wir in Gottes Autorität verkünden, was er getan hat, um Sünder zu retten. Dass wir Menschen vor ihrem verlorenen Zustand warnen, und dass wir sie zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus leiten. Also der christliche Aufruf zur Evangelisation ist nicht einfach nur der Aufruf, Menschen dazu zu bringen, eine innere Entscheidung zu treffen, sondern es ist der Aufruf, ihnen die gute Nachricht der Erlösung in Christus zu verkündigen, sie zur Buße aufzurufen und Gott erhält dann die Ehre, wenn er ihnen die Neugeburt und die Bekehrung schenkt. Wir haben in unserem Evangelisieren nicht versagt, ihr Lieben, wenn wir das Evangelium wahrheitsgetreu dargestellt haben und sich die Menschen nicht bekehren. Wir haben aber dann versagt, wenn wir das Evangelium nicht mehr wahrheitsgetreu verkündigen. Warum? Weil das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel, zu der es heute degradiert wurde. Das Evangelium, das haben wir schon oft hier in Predigten deutlich gemacht, ist der stärkste Ausdruck für das Wesen Gottes. Am Kreuz kannst du wirklich sehen, wie heilig Gott ist, aber auch wie gnädig und wie langmütig und barmherzig Gott ist. Und jedes Mal, wenn das deine Evangeliumsverkündigung kommuniziert, dann hast du erfolgreich evangelisiert. Ganz unabhängig davon, was bei dem anderen geschieht. Und Gott gebraucht nur diese treue Verkündigung. Da muss ich vorsichtig sein. Ja, ich denke auch, ja, Gott schreibt auf Grundlinien gerade. Und neulich hat ein Bruder zu mir gesagt, aus unserem Mist macht er Dünger. Also da muss ich vorsichtig sein. Auch bei verkürzten und schlechten Evangeliumsbotschaften kommen Menschen zum Glauben. Aber das liegt nicht, so wie es nie an dir liegt, sondern das liegt an der Gnade Gottes. Wenn wir begriffen haben, dass es in der Evangelisation nicht darum geht, Menschen zu bekehren, sondern die wunderbare Wahrheit über Gott, über sein Wesen und die gute Nachricht in Jesus Christus zu erzählen, dann kann das Evangelisieren wirklich wieder auch bei uns in diesem sterbenden Deutschland, wo keiner wirklich das Evangelium so richtig annehmen möchte, keiner ist übertrieben, aber nur wenige, dann kann das wieder zur Freude werden. Versteht ihr? Wenn wir auch als Älteste oder als Gemeinde euch das Verständnis oder anderen das Verständnis geben, Evangelisation bedeutet erfolgreich sein und Menschen kommen zum Glauben, dann kannst du förmlich bitter werden. Ja, weil so wenige nun mal bei uns zum Glauben kommen. Aber das ist nicht Evangelisation. Evangelisation bedeutet, treu zu verkündigen, wie Gott ist. Und das kannst du am deutlichsten durch das Evangelium. Es ist der Vater, der den Sohn verherrlichen möchte und deswegen hat der Vater dem Sohn eine Braut bestimmt. Es ist der Sohn, der den Vater verherrlichen möchte und deswegen ist der Sohn im Gehorsam in diese Welt gekommen und hat den Brautpreis bezahlt. Und es ist jetzt der Heilige Geist, der die Welt überführt. Der Geist überführt, nicht du überführst durch deine Apologetik, durch dein Zeugnis, durch deine schmeichelnde, angepasste Rede. Der Heilige Geist überführt von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Johannes 16. Und wir, was ist mit uns, Fritz? Wir sollen einfach nur treu sein. Und dann kann Evangelisieren, darf ich das sagen, auch dieses Wort benutzen, wieder Spaß machen, wieder Freude machen. Jedes Mal, nicht zynisch, ja, das meine ich damit auch nicht, sondern einfach nur jedes Mal, wenn ich sage, was Gott in Christus getan hat, sage ich, wie Gott wirklich ist. Und ich überlasse Gott die Resultate. Denn es ist der Herr Jesus, Matthäus 16, 18, der seine Gemeinde baut. Noch ein zweitletzter Punkt. Wo sollte denn unsere Evangelisation daher ansetzen? Ja, ich erlebe das oft und deswegen bin ich fast traurig, dass ich, finde ich, zu viel Evangelisationsverkündigung sehe, die heute bei der Bedürftigkeit des Menschen ansetzt. Ja, du willst doch, ja, so nach dem Motto, das habt ihr schon oft von mir gehört, da ist der Himmel, da ist es warm, da ist es schön und da ist die Hölle, da ist es nicht so schön und viel, viel wärmer. Wo willst du denn am Ende in der Ewigkeit hin? Ja, du willst doch bestimmt in den Himmel. Ja, dann musst du Buddha, Mohammed, dann musst du Christus annehmen. Versteht ihr, wie schief das ist? Ja, wenn wir wirklich verstanden haben, was Evangelisation ist, nicht Bekehrte machen, sondern die Großtaten Gottes treu zu verkünden und darauf hoffen, dass er daraus Menschen zu sich zieht. Wenn wir das verstanden haben, dann treiben wir keinen Handel mit dem Wort, so wie es der Apostel Paulus gesagt hat. Dann setzen wir nicht einfach bei der Bedürftigkeit des Menschen an. Ja, wir fangen ja in der Evangelisation heute leider meistens hinten an, bei der Offenbarung. Da ist der Himmel, da ist die Hölle, wo willst du hin? Ach, du willst in den Himmel, ja, da musst du Christus annehmen. Und dann bewegen wir uns so langsam nach vorne zu den Evangelien und sagen, wer Jesus Christus eigentlich ist und was er für uns getan hat. Ist ja schon fast nebensächlich. Also Schuller war da schon so weit, dass er das Ganze über Bord geworfen hat. Aber versteht ihr, wir bewegen uns leider falsch rum durchs Wort. Dann sind wir irgendwann bei den Evangelien angekommen und erzählen den Menschen, was Jesus für dich getan hat. Meistens dann auch wieder auf eine sehr selbstsüchtige Art und Weise. Schau ans Kreuz und da siehst du, wie wertvoll du bist. Du bist so wertvoll, dass Jesus Christus sein Leben für dich gegeben hat. Jedes Mal, wenn ich das sage irgendwo, ihr seid schon vorbereitet. Ich habe das schon oft hier gebracht. Aber jedes Mal, wenn ich das irgendwo sage, dann runzeln sie die Stirn und denken, was ist jetzt falsch? Es ist total falsch. Das ist ein falsches Evangelium. Christus hat nicht sein Leben gegeben, weil du so wertvoll bist. Römer 5 sagt, obwohl du sein Feind warst, hat Christus trotzdem sein Leben für dich gegeben. Das ist ein anderes Evangelium. Das eine Evangelium, ja, wenn wir so rückwärts durch die Schrift gehen, ja, dieses Evangelium, das gibt dem Menschen die ganze Ehre. Du bist ja so wertvoll, ja, dass Christus buchstäblich sein Leben für dich geben musste. Der musste gar nichts. Ich bin sein Feind geworden. Und obwohl ich sein Feind war, sein Nebenbuhler, ich will jetzt Herrlichkeit, ich will jetzt groß rauskommen, ich will, dass die ganze Schöpfung sich um mich dreht, ist Christus mir nachgegangen und hat trotzdem sein Leben für mich gegeben. Er hat nicht sein Leben für mich gegeben, weil ich so wertvoll bin. Er hat sein Leben für mich gegeben, weil er mich so wert geachtet hat. Das ist keine Wortklauberei, das ist kein Wortspiel, das ist ein gravierender Unterschied. Weil das eine, ja, macht den Menschen groß, das andere, Evangelium macht Christus groß. Und wenn wir denn dann so weit gekommen sind, irgendwann mal, wenn sie dann, und ich sage ja nicht, dass keiner zum Glauben kommen kann, aber ich bin jetzt mal ein bisschen hart, ja, es gibt aber teilweise dann auch geistliche Missgeburten. Dann sind sie in der Gemeinde, ganz nach dem Motto, was bringt mir das? Schon die ganze Zeit, ja, was bringt mir das? Und dann sitze ich in der Gemeinde, ach, ich bin ja auch so wertvoll. Und dann sitzen sie da und stellen sich die Frage, ja, Stefan, was hast du mir noch zu bringen? Jetzt spring mal ein bisschen höher. Ja, das ist total falsch alles. Stellt euch vor, wir würden wieder mit der Evangelisation, wie New Types Mission das ja durch auf festen Grund gebaut, oder ja, Steve Lonetti mit diesem, der rote Faden ist auch ein New Tribes Missionar übrigens gewesen oder hat auch nach diesem Prinzip bei den Taliabos gebaut. Stellt euch vor, wir würden wieder einfach vorne anfangen. Ich glaube sogar, dass wir in unserer degenerierten, postmodernen christlichen Abendland tatsächlich wieder vorne anfangen müssen. Genauso wie Paulus in Athen vorne anfangen musste. Ich kenne den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. So muss man wieder anfangen. Weil, wenn du vorne anfängst, wenn du sagst, Simon, dein Leben ist kein Produkt des Zufalls. Dein Leben ist ein Geschenk eines lebendigen Schöpfergottes. Wisst ihr, dass von Anfang an dann alles sofort richtig eingespurt wäre? Weil dann kommt automatisch die Frage, und das ist ja auch der Grund, warum wir so an Evolution festhalten wollen, nicht weil es so logisch oder so wissenschaftlich ist, sondern weil es alternativlos ist. Ja? Wenn nämlich nicht Evolution, dann muss es ja Schöpfung sein. Und wenn Schöpfung, dann bin ich ja rechenschaftspflichtig. Dann gehört ja mein Leben nicht mir, dann ist es ja ein Geschenk. Und ich habe mein Leben nicht für Gott gelebt. Ich habe ja heute noch Probleme damit. Ja? Aber vor der Bekehrung habe ich überhaupt nicht für Gott gelebt. Aber dann wäre sofort klar, dass Jesus Christus einfach nicht nur gekommen ist, um mir ein schöneres Leben, Farbe kommt in dein Leben, Klammer zu bereiten, sondern er ist nicht nur Heiland, er ist Herr in deinem Leben. Und das ganze Leben dreht sich bitte um ihn. Ja, obwohl ich sein Feind geworden war, ist er mir bis ans Kreuz, bis ins Blut nachgegangen, hat sein Leben für mich gegeben. Dann komme ich auf die Art und Weise auch in die Gemeinde, aber dann ist von vornherein klar, boah Herr, du bist so groß. Du bist so gnädig und um dich dreht sich wirklich das Leben. Du hast mir das natürliche Leben schon geschenkt. Ja, wie viel mehr muss ich dir jetzt dienen, wo du mir auch das ewige Leben geschenkt hast? Versteht ihr? Das ist viel gesünder, ja, wenn die Evangelisation dann da ansetzt, wo die Schrift ansetzt. Ja, die Schrift hat ein Vorne und Hinten. Also ich lese meine Bibel nicht von der Offenbarung beginnend. Und ich sage auch nicht den Jungbekehrten oder den noch nicht Bekehrten, ja, fangen wir bei der Offenbarung an. Aber wir sollten tatsächlich heute vorne anfangen, auch bei der Schöpfung. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem da in Berlin beim EBTC, darf ich auch sagen, mit dem Alex Benner darüber gesprochen. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Warum evangelisieren wir ja nicht mehr so klassisch? Und lassen uns alles Mögliche einfallen, um die Leute irgendwie zu überreden und fangen nicht mehr bei der Schöpfung an. Ja, wann hast du das letzte Mal einen Evangeliumsvortrag gehört, der bei der Schöpfung anfängt? Ist traurig, dass es so ist. Und die Antwort ist offenbar, weil wir uns schämen. Wir schämen uns für die Schöpfung. Wir denken, das ist unmöglich, sowas heute noch Menschen zu sagen, dass sie ein Produkt der Schöpfung sind. Weil wir denken, das ist ja wissenschaftlicher Standard, da kann man ja nicht mehr dahinter, ja, das ist ja alles Produkt des Zufalls. Wir schämen uns dafür. Und deswegen kommt das nicht mehr vor. Das ist dramatisch. Und die Folgen, die, glaube ich, ernten wir besonders in unserem vermeintlich aufgeklärten Abendland. Gut, und dann möchte ich noch schließen mit einer letzten Frage. Ich denke, es ist die letzte Frage. Zu was sollte denn eigentlich unsere Evangelisation führen? Ja, es gibt nur ein höchstes Ziel im Universum, das habe ich heute Abend schon mehrfach gesagt, und das ist die Verherrlichung Gottes. Ja, Kolosser 1, Vers 16, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hingeschaffen. Ja, dann nehme ich immer den Wilhelm und setze ihn ein. Wilhelm ist aus Gott, Wilhelm ist durch Gott und Wilhelm ist zu ihm hingeschaffen. Das würde unsere Evangeliumsverkündigung echt auf den Kopf stellen, wenn wir von dieser Basis aus evangelisieren und nicht so, gib Jesus eine Chance, ja, dann kommt Farbe in dein Leben und obendrein kriegst du noch das ewige Leben geschenkt. Zu was sollte unsere Evangelisation eigentlich führen? Das höchste Ziel des Menschen, das habe ich mehrfach gesagt, ist nicht die Erlösung. Ja, dann hätten Adam und Eva keinen Sinn im Leben gehabt. Das höchste Ziel des Lebens ist, zur Verherrlichung Gottes zu leben. Und die Bekehrung ist demzufolge nicht der Sinn des Lebens. Die Bekehrung ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, was ich nicht erwirken kann. Die Bekehrung setzt Menschen wieder in den Stand, in dem sie ursprünglich waren, vor dem Sündenfall und eigentlich noch besser. Versteht? Der Mensch hatte schon einen Schöpfungsauftrag, der hatte schon einen Lebenssinn vor dem Sündenfall, bevor es überhaupt ja an die Notwendigkeit für eine Evangelisation, für ein Jüngermachen gab. Und was ist der Sinn? Gott kennenlernen. Bei der Kühle des Tages wandelte Adam mit Gott. Weil sie Gott kennenlernten, begeisterten sie sich für den Schöpfer, liebten ihn und dienten ihm. Das ist der Sinn des Ganzen. Und die Wiedergeburt, wir müssen mit dem richtigen Ziel die Evangeliumsverkündigung betreiben, ja, oder die Evangelisation, und dann wird sie gesund bleiben. Auch die Evangelisation hat genau das Ziel, nicht einfach nur Menschen zu retten, sondern Menschen wieder in den Zustand zu versetzen, in dem sie von Anfang an leben sollten. Ein Leben mit Gott, für Gott, in Freude an Gott und zu seiner Ehre. Im Grunde genommen ist der bekehrte Adam, wenn ihr so wollt, oder der bekehrte Waldemar, der ist sogar in einem besseren Zustand als der Adam vor dem Sündenfall. Ich will das kurz erklären. Adam vor dem Sündenfall, der konnte Gott sehen, aufgrund seiner Schöpfung. Ja, der konnte sehen, wie viele Bäume er im Garten hatte von Gott, die er genießen durfte, die Früchte. Ja. Der konnte auch sehen, ja, wie schön es ist mit einer Frau. Das war ja ein Geschenk Gottes an den Adam. Ja, wie schön es war, endlich Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Auch die Sexualität war etwas Schönes, was Gott ihnen in der Ehe geschenkt hat. Das durfte er alles genießen. Die ganze Schöpfung durfte er genießen und das hat er nicht selbstsüchtig getan. Das hat er in Dankbarkeit getan. Und das war eine Form des Gottesdienstes. Ja, so hat er Gott angebetet, weil er gesehen hat, wie wunderbar Gott ist. Aber das war ja nur eine Seite von Gottes Wesen, seine Größe, seine Herrlichkeit, ja, seine Kreativität zu erkennen und ihn darüber anzubeten. Und das habe ich auch schon oft hier in Botschaften gesagt, auch am Anfang dieser Reihe. Gott ist immer der Gleiche und er war von ewiger Vergangenheit schon gnädig und barmherzig und liebevoll. Und im Evangelium, das an dir, darf ich das so sagen, Waldemar, mächtig geworden ist, bist du nicht mehr, verstehst du, hier war Adam, dann ist er in Sünde gefallen und ist zum Feind Gottes geworden. Dann ist er wirklich nach unten gefallen und ist zum Nebenbuhler, also in der Fähigkeit, zur Herrlichkeit Gottes zu leben, da ist er so tief gefallen, wie man nur fallen kann. Auf die Stufe Satans, weil Satan will auch die eigene Verherrlichung. Aber wenn Menschen dann zum Glauben kommen, sind sie dann wieder auf der Stufe Adams, können sich wieder für Gott begeistern. Ich würde sagen, die sind weit höher als Adam, weil sie kennen jetzt nicht nur wie der unbekehrte Adam die Früchte, die sie genießen dürfen und die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, sondern sie kennen auch die Herrlichkeit Gottes in der Erlösung. Gott war bereit, obwohl er nichts braucht, und er mir nichts schuldete, er war bereit, sein Leben für mich zu geben. Und das spornt, Waldemar, uns lebenslang zu der ersten Liebe an. Wenn wir immer wieder, das hat auch John Stott gesagt, zum Kreuz schauen, sehen, wie da die Liebe Gottes brennt. Und von diesem lodernden Feuer müssen immer die Funken wieder auf mich überspringen. Und dann begeistere ich mich immer wieder neu für dieses Wesen Gottes. Und das ist der Sinn meines Lebens. Das werde ich auch übrigens in alle Ewigkeit tun, weil Gott ist unendlich. Und ich glaube, dass ich unendlich Gott lernen kann. Von Gott lernen kann. Etwas über Gott lernen kann. Und es wird in der Ewigkeit, ja, Simon darf mich dann gerne nochmal darauf ansprechen, wenn es soweit ist, es wird nicht langweilig werden. Wir werden uns auf ewig begeistern. Und das ist das Ziel. Und das muss auch das Ziel, das ist das Ziel des ganzen Universums. Und das muss auch das Ziel der Evangelisation sein. Matthäus 28 nochmal. Und deswegen steht da auch, schlag bitte jetzt nochmal zum Ende dieser Botschaft Matthäus 28 auf. Und deswegen steht da auch, nicht geht hin in alle Welt und macht Bekehrte. So wie es leider heute uns oft suggeriert wird. Ja, das ist Evangelisation, Bekehrte machen. Nein, Evangelisation heißt Jünger machen. Das ist der große Missionsbefehl. Es gab noch nie den Befehl, Bekehrte zu machen. Es gab nur einen Befehl, Daniel. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und wie macht man Jünger? Nicht einfach nur, indem man sie über eine Linie zieht, durch Apologetik und durch ein eigenes Zeugnis und durch geflissentliche Worte. Geht hin und macht zu Jüngern, taufend und lehrend, sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Evangelisation ist so viel weiter und größer, als einfach nur Bekehrte machen. Ja, wenn wir wissen wollen, wie Evangelisation funktioniert, dann schaut euch den Herrn Jesus an. Schaut den Herrn Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen an. Das ist ein Beispiel für Evangelisation. Ja, der hat nicht einfach nur gesagt, nimm Jesus an und Farbe kommt in dein Leben. Der hat sie belehrt. Der hat sie wirklich belehrt, sie alles zu belehren. Der hat sie belehrt, dass ihr größtes Problem und ihre größte Bedürftigkeit, ja, der Mensch hat Bedürfnisse, da können wir lange drüber diskutieren. Aber das ist nicht das Wichtigste, die horizontalen Bedürfnisse. Das Wichtigste ist, er muss Gott kennenlernen, er ist für Gott gemacht. Und diese Frau suchte nach Befriedigung in der Horizontalen, 5 Männer hast du gehabt, aber in seiner Gnade belehrt er sie. Und das ist Evangelisation und Jüngerschaft in einem, weil es da keinen Unterschied gibt. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Er bekehrt sie, wenn ihr so wollt, durch Lehre. Dein wichtigstes Bedürfnis ist, dass du bei Gott zur Ruhe kommst. Und dann missbrauchst du auch nicht mehr Männer als Lebensziel und zur Lebenserfüllung. Und drückst einen nach dem anderen aus und alle haben es nicht, was du brauchst. Ja, die haben es ja nie gehabt. Dafür waren sie ja nie da. Aber bei Christus, bei Gott, in der Gemeinschaft mit ihm, kommt deine Seele zur Ruhe. Oder denk mal dran, wie der Herr Jesus den reichen Jüngling evangelisiert hat. Wenn wir das anschauen, ihr kennt die Begebenheit, oder? Ja, was muss ich tun? Ja, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, mach das, mach das, mach das. Und dann sagt er, ja, habe ich schon alles gemacht. Und dann sagt der Herr Jesus, ja, eins bleibt noch. Verkaufe alles, gib's den Armen und folge mir nach. Ihr Lieben, wenn wir heute isoliert mit unserem oft falschen Evangeliumsverständnis nur diese Botschaft analysieren würden und sagen würden, ja, wie muss man denn eigentlich evangelisieren, dann würden wir wahrscheinlich dem Herrn Jesus Werksgerechtigkeit attestieren. Könnt ihr verstehen? Ja, der hat ja gesagt, du musst alles verkaufen und dann, ja, dann wirst du doch gerettet. Ja, wir wollen doch Bekehrungen sehen. Also man muss alles verkaufen. Das ist ja Werksgerechtigkeit. Seht ihr, wie schief das alles ist? Weil wir so falsch denken. Wir müssen gar keinen bekehren. Der Herr Jesus wollte einfach nur zeigen, es dreht sich im Kern dreht sich darum, wen du wirklich verherrlichst, was du wirklich liebst, worum sich dein Leben wirklich dreht. Und er wusste, dieser Mann kann mir gar nicht nachfolgen. Der kann nicht mein Jünger werden, solange das Geld noch der erste Gott in seinem Leben ist. Der Herr Jesus wusste das. Und deswegen belehrt er ihn drastisch und sagt ihm hier, verkaufe alles, gib's den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Ja, wenn wir wirklich den Zirkel richtig einstechen, wir sollen Jünger machen und nicht einfach nur Bekehrte, dann informiert das auch die Art und Weise, wie wir evangelisieren. Dann würden wir, stellt euch mal vor, wir sind doch heute alles diese Reichen, oder? So müssten wir heute zu den Menschen eigentlich reden. Hey, ihr denkt, der Sinn des Lebens liegt in eurem Schwimmbad oder in eurem 100.000-Euro-Auto oder ja in was weiß ich. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Verkauft das alles, gebt es den Armen, habt dann Schatz im Himmel, deswegen wird man nicht gerettet. Aber dann kannst du wirklich den Sinn des Lebens finden. Ja, dann ist dein Herz frei gemacht ja, um den Blick frei zu haben auf den Gott, der dir das Leben geschenkt hat und der wirklich Sinn macht, für ihn zu leben und nicht für das Schwimmbad oder das 100.000 Euro Auto. Letzte Worte sind immer von großer Bedeutung. Und der Herr Jesus macht es hier nochmal ganz deutlich. Der Auftrag war nie und ist auch heute nicht, Bekehrte zu machen. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist. Eine gesunde Gemeinde macht nicht Bekehrte, eine gesunde Gemeinde macht Jünger. Wie? Indem sie treu das verkündigt, was Gott in Jesus Christus für alle Menschen getan hat. Und wir überlassen bitte ihm die Resultate. Und ich habe mir überlegt, ob ich das am Ende noch sagen darf, aber ich füge es jetzt noch an. Es steht auch hier drin. Ich will noch einen Satz zu unseren eigenen Kindern sagen. Also die Kinder dieser Gemeinde und ihren Eltern. Natürlich haben wir den Auftrag, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Das ist keine Frage. Okay? Aber wir wissen jetzt, Jünger machen bedeutet, treu zu verkünden, was er getan hat. Und ich bin so dankbar, wirklich von Herzen dankbar, als einer der Ältesten dieser Gemeinde, dass wir es wenigstens erleben durften, dass in den letzten 20 Jahren regelmäßig wieder und wieder Kinder dieser Gemeinde zum Glauben gekommen sind, zum rettenden Glauben gekommen sind. Warum? Weil Eltern ihren Auftrag treu wahrgenommen haben, einfach nur das zu sagen, was Christus für sie getan hat. Oder, wie Psalm 145 das ausdrückt, die Herrlichkeit Gottes, die man in der Schöpfung und in der Erlösung erkennen kann, an die nächste Generation weiterzugeben. Und Paulus in seiner Abhandlung an den Timotheus, ja, wo er ihm Aufgaben gibt, wie man entscheiden soll, welche Witwe in 1. Timotheus 5, brauchen wir jetzt nicht lesen, aber in 1. Timotheus 5 gibt Paulus dem Timotheus Anweisung, ab wann eine Witwe unterstützt werden soll. Damals gab es ja noch kein Sozialsystem und eine Witwe war in großer Not, weil sie keine Einkünfte mehr hatte. Und da gab es Regeln, ab wann eine Witwe überhaupt von der Gemeinde unterstützt werden durfte. Wenn sie zu jung war, sollte sie arbeiten, sollte sie gar nicht unterstützt werden. Und außerdem, wenn sie Angehörige hatte, dann musste sie als erstes durch die Angehörigen versorgt werden. 1. Timotheus 5, Vers 4 und auch Vers 8. Und dann sagt er ihm, ich lese euch das jetzt einfach noch, und wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Paulus zeigt also ganz deutlich, dass wir eine Verantwortung als erstes für die eigenen Leute haben. Ich sage nicht, dass wir nicht rausgehen sollten. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage das ganz deutlich jetzt nochmal. Das heißt nicht, dass wir nicht rausgehen sollten. Und ich bin mir auch bewusst, dass außer der Frauenabteilung insgesamt unsere Gemeinde noch ein gutes Stück wachsen kann in dem Bemühen, rauszugehen. Nicht kommt her alle, ja, und wartet, bis sie hier zum Glauben kommen. Wir sollen hingehen. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Okay? Aber unsere eigenen Kinder gehören auch zu dieser Welt. Und wir haben eine besondere erste Verantwortung für die eigenen Kinder, ihnen die Herrlichkeit Gottes deutlich zu machen, ja, wie sie am Kreuz von Golgatha offenbart wurde. Und macht das bitte auch weiterhin. Oder ich sage es mal anders, nach dieser Logik von 1. Timotheus 5, wenn wir rausgehen würden und dabei unsere eigenen Kinder vernachlässigen, das wäre nicht richtig. Ja, das darf nicht sein. Ja, ich werfe uns das nicht vor, ich will uns das nur in Erinnerung rufen. Preist den Herrn, dass Gott über die Jahre so viele Jungs und Mädels hier zum Glauben geführt hat. Und trotzdem sollen wir rausgehen, nicht um irgendwie Leute rumzukriegen, sondern um ein Zeugnis zu sein. Ja, und dabei ja, Licht und Salz zu sein. Wir können unsere Lichtkraft verlieren, wenn wir uns hier in unseren heiligen Räumen einschließen und nur um uns selbst drehen. Wir können aber auch unsere Salzkraft verlieren, wenn wir einfach so leben wie die Welt und nicht bereit sind, wirklich ja, das zu sagen und auch das zu leben, was Gottes Anspruch ist. Ja, für ihn zu leben, um seinetwillen da zu sein. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Amen. Dann. bete ich noch mit uns und dann schließen wir. Könnt gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Gnade, dass wir ja Teil deines Leibes sein dürfen. Du hast selbst gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, und das hast du getan, indem du jeden Einzelnen hier im Raum zu dir gezogen hast, ja, ihn bekehrt hast, ihn zu deinem Kind gemacht hast. Und du gebrauchst dazu die treue Verkündigung deines Evangeliums, und so bitten wir dich, dass du uns als Gemeinde hilfst, dass das ein Merkmal unsere Gemeinde ist und noch viel mehr wird, dass wir treu das verkündigen, was du getan hast. Dass wir Menschen nicht irgendwie überreden wollen, dass wir die Botschaft dadurch nicht irgendwie verwässern wollen, dass wir nicht einfach uns damit zufrieden geben, Zeugnis von unserem Glauben abzulegen, sondern dass wir ganz klar ja, erklären können, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist, dass du uns das Leben geschenkt hast, dass wir uns, ja, dass wir verpflichtet sind, unser Leben für dich zu führen, dass wir Feinde geworden sind, indem wir für uns selbst leben wollen, und dass du es nicht wie einen Raub festgehalten hast, Schöpfer und König zu sein, sondern dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dich entäußert hast, Mensch geworden bist, um letztendlich im Gehorsam dem Vater gegenüber dein Leben für Sünder hinzugeben, im Tod am Kreuz. Und du bist auferstanden, du lebst, und Herr, zu unserer Rechtfertigung bist du auferstanden, und das ist das, was wir verkündigen sollen, treu. Bitte hilf mir und hilf uns, auch in dieser ja, letzten Zeit, dieses Evangelium treu zu verkünden und auch zu sehen und auch zu leben, Herr, und zu sehen, wie du tatsächlich Menschen in die Nachfolge rufst. Hab herzlichen Dank für deine Gnade und dass du auch bis zum heutigen Tag deine Gemeinde baust, auch hier in Hünfeld. Amen.